Liebe Mitmenschen, ich darf herzlich begrüßen zu einer neuen Wertschätzung. Diesmal mit mir, Nina Kiel, in der Führungsrolle. Bei mir ist der ehrenwerte André Peschke. Hallo.
Hallo, Nina.
Und wir sprechen heute über das Spiel Speed Dating for Ghosts.
Das tun wir. Und ich habe es dir eingebrockt. Ich gestehe das mal gleich vorneweg. Ich habe gesagt, lass uns doch mal über Speed Dating for Ghosts sprechen.
Was man halt so sagt. Hey, ja. Lass uns doch mal über Speed Dating mit Geistern reden.
Ja, also für die Menschen, die diese Touchscreen-Folge gehört haben und in der behauptet wurde, glaube aus dem Munde eines Pickup-Artists, die das 99% der Frauen Hi als Gesprächseröffnung am tollsten finden, das sind nur die, die noch nicht gehört haben, lass uns doch mal über Speed Dating for Ghosts sprechen.
Das kann ich als Repräsentantin aller Frauen bestätigen.
Ja, siehst du? Damit haben wir unseren Bildungsauftrag schon fast erfüllt. Aber Nina, erzähl uns doch kurz, was ist das für ein Spiel?
Speed Dating for Ghosts ist eine Visual Novel, die, wie der Name ja schon verrät, das Thema Speed Dating mit Geistern im Fokus hat. Man übernimmt also die Rolle eines nicht näher benannten und beschriebenen Geistes im Jenseits, der sich bei einem Speed Dating Event wiederfindet und dort andere Geister kennenlernen kann.
Ganz genau. Ich habe am Anfang erwartet, dass es eine Dating-Sim ist, aufgrund des Titels. Und die erste Ernüchterung, wenn man so will, war tatsächlich, dass es wirklich eine Visual Novel ist. Das heißt, man sitzt da gedachterweise aus einer Ego-Perspektive. Das Ganze ist ja ein 2D-Spiel mit einfach so Zeichnungen. Wie würde man das als Stil bezeichnen? Sind das einfach nur Tuschezeichnung, Bleistiftzeichnung, wie würdest du das nennen?
Ich würde sie als im Duktus etwas kindliche Schwarz-Weiß-Zeichnungen bezeichnen.
Ja. Und auf jeden Fall, man sitzt da diesen Geistern gegenüber, die sitzen halt einem immer an einem Tischchen gegenüber und dann gibt es Dialoge. Und in den Dialogen darf man ab und zu Entscheidungen treffen, was man denn jetzt seinem aktuellen Date so sagen möchte. Und es ist auch nachempfunden, so einem, also für mich, der noch nie daran teilgenommen hat, in einem typischen Speed-Dating-Event, dass man kommt an den Tisch, man hat, keine Ahnung, so und so viele Minuten, das sind die Minuten spielen in dem Spiel keine Rolle, ist nur die Abfolge der Dialoge, die das dann bestimmt, und dann klingelt eine Glocke und dann wird reihum gewechselt und in jeden Raum, man kann drei Räume auswählen und in jedem Raum sind jeweils drei Geister und dann hat man halt eben ein paar Minuten mit dem einen, dann kommt der nächste und es gibt dann immer zwei Runden, man trifft also dann jeden Geist zweimal und unterhält sich mit denen.
Man merkt also, das Spielprinzip ist im Kern ziemlich klassisch, eben dem typischen Speed-Dating nachempfunden. Aber das Ungewöhnliche ist halt, dass man mit Geistern redet. Und dementsprechend sind die Themen doch ganz andere als beim konventionellen Speed-Dating und die Figuren, denen man da so begegnet, natürlich auch. Und ich fand die Prämisse ganz interessant. Man spricht halt sehr viel über den Tod. Ein Geist witzelt sogar, dass wie bist du gestorben, das neue, was machst du beruflich sei? Also eine Standardfrage, die man wirklich jedem stellt als Opener in einem Gespräch.
Oder Age, Sex, Language in Chatrooms früher.
Stimmt, genau. Und hier spricht man halt eher über Todesursache, aktuelle Situation und welche Rechnungen man noch offen hat im Diesseits, im Jenseits oder wo auch immer. Das ist schon als Prämisse ganz interessant und wird deshalb auch, finde ich, etwas spannender, weil es ziemlich schnell ernst wird. Davon wurde ich total überrascht. Wie ging es dir dabei?
Ich hatte auch erwartet, dass es sich eher ein bisschen auf der ulkigen Seite wiederfindet. Das liegt auch ein bisschen an der Optik. Wenn man das Spiel so sieht auf seinen Screenshots, wie diese Geister aussehen, die sehen halt auch ein bisschen albern aus. Ne? Da ist dann der ehemalige Footballstar, der dann mit so der Reptilienhaut da sitzt, der hat einen Fuß, so einen Football im Kopf, es ist halt so, ne, so ein Muskelprotz natürlich und sieht einfach total bescheuert aus. Und wenn man so die Riege der Geister durchgeht, ein, zwei sehen vielleicht wirklich ein bisschen gruselig aus, einige sehen auch so ein bisschen verängstigt und traurig aus, aber alle sind sie halt so ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, ne, also erstmal so in dieser etwas kindlichen Optik und alle sehen so ein bisschen albern aus. Und deswegen, ich hatte eher was Humoriges erwartet und es ist nicht frei davon, aber es ist schon gefühlvoller als erwartet.
Wobei die Gespräche schon eher an der Oberfläche verbleiben. Man sollte jetzt nicht zu wahnsinnig viel erwarten. Es wird nicht endlos tiefgründig, denn das Spiel ist ein kurzes. Man hat es in aller spätestens 2,5 Stunden komplett durchgespielt. Und Man hat es in dem Spiel vor allem mit Archetypen zu tun. Die 10 Geister, mit denen man interagieren kann, sind alle bestimmten Situationen oder Emotionen nachempfunden. Es gibt da zum Beispiel den Spirit of Denial, der den eigenen Tod nicht wahrhaben möchte, oder den Spirit of Anxiety, der fürchterlich nervös und ängstlich ist. All diese Charaktere sind also in erster Linie Archetypen, die hinter dieser Fassade etwas mehr Facettenreichtum bieten, aber nicht wirklich, wirklich viel.
Genau. Das wäre tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht die größte Enttäuschung hinterher an dem Spiel, dass es zu kurz ist. Ich habe ein großes Faible dafür, so kleine, gut portionierte Spielehäppchen zu kriegen. Betonung auf gut. Und bei Speed Dating for Ghosts hatte ich das Gefühl so, das Spiel ist ein Ticken zu kurz gesprungen. Also es ist sehr nett, dass das jetzt nicht endlos lange Dialoge sind. Also das gewisse Tempo, was ja auch in dem Thema innewohnt, beizubehalten, ist sehr angenehm. Es macht auch eigentlich einen recht guten Job, mit relativ wenigen Worten diese Geschichten zu erzählen. Aber dadurch, dass es dann halt doch so knapp und so gerafft ist, finde ich, es erreicht halt dann nicht die nötige Tiefe, dass ich es bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, aber dass ich so richtig da drin steckte und so dachte so, das ist jetzt eine richtige Geschichte, in der man gefangen ist.
Und das liegt natürlich auch an der Struktur. Es geht nun mal in erster Linie um Speed-Dating. Und wenn man später im Laufe des Spiels gegenüber der Leiterin des Speed-Dating-Events anmerkt, dass man eigentlich die Geister näher kennenlernen möchte, dann merkt sie auch an, das ist Speed-Dating. Du, ich habe die Ressourcen nicht für Langzeitbeziehungen zwischen Geistern. Also das wird durchaus aufgegriffen, auch augenzwinkernd aufgegriffen. Aber das war auch mein großes Problem mit dem Spiel, dass ich die Charaktere teilweise durchaus vielversprechend fand und interessant und gerne viel mehr hinter die Fassade geblickt hätte. Aber das bietet das Spiel dann nicht mehr an.
Genau, beziehungsweise es reicht es dann auch teilweise nochmal so ein bisschen nach. Also die Geister geben durchaus einiges von ihren Geschichten preis. Ist auch ein bisschen abhängig davon, wie man eben in diesen Dialogen dann interagiert. Und dann gibt es hinterher einen Friedhof. Und auf dem Friedhof sind alle Geister hinterlegt, mit denen man hinterher auch noch auf ein Date gegangen ist. Das erklären wir gleich noch ganz kurz, wie das funktioniert mit den Dates. Das ist so ein bisschen, wenn man so will, das Spielziel. Aber das ist jetzt im weitesten Sinne. Und dann gibt es eine Zusammenfassung zu diesen einzelnen Charakteren, wo dann nochmal deutlich wird, ne, daran sind die gestorben, das ist ihr Problem. Die werden dort auch dann eben kategorisiert als eben Geist der Verzweiflung oder Geist der Gier und so weiter und so fort. Also genau diese Archetypen werden da auch nochmal sogar explizit vermerkt. Und auch da, wenn man diese Zusammenfassung liest, denkt man so, boah, da wäre echt noch ein bisschen mehr zu holen gewesen.
Ja, also wie gesagt, es verbleibt alles ein bisschen an der Oberfläche. Man bekommt schon durch diese ausgeschriebenen Biografien noch mehr Informationen. Und je nachdem, wie man an die Charaktere herantritt und ob man das Spiel mehrfach spielt, kann man auch ein bisschen mehr in die Tiefe blicken. Aber an sich bleibt es tatsächlich genau dabei und viel mehr ist in den Geschichten nicht zu finden.
Richtig. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum in aller Welt hat denn der André gewollt, dass wir überhaupt über dieses Spiel sprechen? Also erstens, ich hatte da erst eine Runde Speed-Dating absolviert und fand es bis dahin ziemlich clever und hat mir gedacht, das ist ja eigentlich ein ganz cooles Ding. Zum Zweiten, hast du ja relativ viel Vorwissen. Also davon bin ich zumindest so ausgegangen. Also du hast auf jeden Fall erheblich mehr Dating-Sims gespielt als ich. Du hast auch mehr Visual Novels gespielt als ich. Deswegen hätte es mich interessiert, einfach mit dir darüber zu sprechen, mal zu gucken, wie Nina das Spiel wahrnimmt. Was ich extrem clever fand an dem Spiel, war, dass diese Prämisse, dass man Speed-Dating macht, aber mit Geistern, im Grunde genommen gleich die ganze physische Ebene logischerweise rausnimmt, weil es Geister sind. Das heißt, da geht es nicht darum, einen Sexpartner zu finden oder ähnliches, sondern einen Verwandten im Geiste. Haha. Und das fand ich.
Und im Grunde geht es ja nicht mal um Romantik. Das widerspricht ja dem klassischen Speed-Dating. Eigentlich möchte man ja PartnerInnen finden, gerade für Romanzen oder für kurze Affären. Und bei Speed-Dating for Ghosts ist der thematische Fokus ein ganz anderer. Einfach deshalb, weil Geister, wie du sagst, andere Bedürfnisse haben. Sie können diese Körperlichkeit nicht mehr erfahren. Viele der Geister sind auch sehr alt und haben gar kein großes Interesse mehr an romantischen Beziehungen, weil sie viele davon in ihrem Leben erfahren haben. Und dementsprechend geht es eher darum, sich gegenseitig Gesellschaft zu leisten und das Leben nach dem Leben etwas erträglicher zu machen.
Genau. Und das fand ich ehrlich gesagt, das ist ein echt cleverer Kniff an der ganzen Geschichte. Also ich würde das jetzt, also für mich habe ich so in die Schublade experimentelles Spiel reingesteckt. Also eher einen Titel, der Möglichkeiten aufzeigt, was man machen kann, zum Beispiel alleine, indem man eine relativ clevere Prämisse wählt, ja, oder auch mit dieser sehr simplen Darbietungsform. Das ist so eines der Spiele, wo man draufschaut und sich denkt, das ist wahrscheinlich nicht völlig unerreichbar für die meisten von uns, so eine Art Spiel zu machen, wenn wir es wirklich wollten und, keine Ahnung, noch jemanden kennen, der Grafiken malen kann und so. Und sowas finde ich auch immer relativ interessant.
Wobei eben die Idee das Ganze über diese Ebene hebt. Man kann halt nicht ohne weiteres ein Spiel machen, das vergleichbar wäre mit Speed Dating for Ghosts, weil einfach die Prämisse so ungewöhnlich, so interessant ist und weil es handwerklich ja durchaus überzeugt. Es ist ein schlichtes Spiel, das kann man nicht abstreiten. Gerade visuell hat es eigentlich gar nicht viel zu bieten, aber die Texte zum Beispiel sind sehr nett geschrieben.
Genau, die sind sehr, sehr gut. Also das handwerkliche Niveau in der Hinsicht ist super. Was ich meinte, ist halt so ein Ding, es zeigt halt mit wie wenig, in Anführungsstrichen, Aufwand man durchaus eine interessante Spielerfahrung schaffen kann.
Ja, da stimme ich dir zu. Okay.
Genau. Ja, und das finde ich halt, es ist, wie du schon richtig sagtest, es ist auch in einer zweiten Ebene noch ganz interessant, weil was es auch aufgreift aus seiner Prämisse, also aus diesem Speed-Dating-Kontext, ist natürlich, innerhalb sehr kurzer Zeit mit sehr unterschiedlichen Charakteren konfrontiert zu werden und auf die muss man dann entsprechend eingehen. Und das ist, wenn man auch so möchte, das Spielprinzip. Also ich habe schon gesagt, am Schluss, wenn man sich nicht total daneben benommen hat, dann bieten einem praktisch alle Geister, also man muss, ist es nicht schwierig, diese Dialoge so zu navigieren, dass einem der Geist am Schluss anbietet, dass man doch sich noch auf ein weiteres Date im Anschluss treffen könnte.
Zumal die Antworten sehr offensichtlich richtig oder falsch sind.
Ja.
In den meisten Fällen zumindest.
Ja, ja, ganz genau. Also das ist, man muss ein schon fast vorsätzlich ein grober Klotz sein, damit das hinterher nicht dazu führt, dass der Geist sagt so, hey, wir könnten uns ja nochmal treffen. Und dann stehen die am Schluss nochmal so ein bisschen zur Auswahl. Man hat normalerweise dann eben drei Angebote für ein nachfolgendes Date eingesammelt. Und dann kann man da so ein bisschen, sitzen sie da wie auf dem Viehmarkt und man kann halt auswählen, mit wem man dann hinterher auf das Date gehen möchte. Und dort werden die in den Speed-Dating-Sessions angerissenen Geschichten meistens nochmal eben abgeschlossen.
Eingeschränkt zumindest. In vielen Fällen bleibt es dann doch sehr offen. Zum Beispiel im Falle des Geistes des Mitgefühls. Das ist der Geist einer netten, alten, sanften Dame, die an einem Herzinfarkt gestorben ist im Altenheim und die es sich zum Ziel in ihrem neuen Leben oder im Tod gesetzt hat, alten Menschen in Altenheimen zu helfen. Und deren Geschichte wird nur bedingt abgeschlossen, denn sie bittet einen darum, ihren noch lebenden ehemaligen Partner im Altenheim zu besuchen, der jedoch nicht mehr ganz bei Sinnen ist, der offensichtlich einen Unfall hatte und deswegen jetzt komatös im Bett liegt. Und es wird halt am Ende nicht klar, was aus diesem Menschen wird. Und weil man sich dann doch verabschiedet und sagt, ich lasse euch beide jetzt lieber allein.
Genau. Ich glaube, das ist Millie, heißt der Geist.
Hattie.
Hattie war es. Ah, so rum war es. Oder hieß ihr Lebensgefährte? Ich bin mir nicht sicher. Egal.
Milton.
Verdammt nochmal, habe ich das alles zusammen.
Hattie und Milton.
Wurscht. Ja, auch wenn es jetzt weniger glaubwürdig klingt, nachdem ich keinen der Namen richtig erinnert habe, war für mich die beste. Also das war tatsächlich ein schönes, kleines Geschichtchen, es hat einen recht bewegenden Ausgang. Das war echt schön gemacht. Also das ist auch ein Vorzeigebeispiel dafür, dass selbst in dieser Kürze Geschichtchen erzählt werden, wo man am Schluss so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, ach Mensch, oje.
Und es ist ein Denkanstoß. Das hat mir so gut gefallen, dass das Spiel einige Themen anreißt, über die man sich vielleicht nicht unbedingt täglich Gedanken macht. Klar, die Lebenssituationen alter Menschen in Altenheimen sind kein neues Thema. Man weiß, dass es vielen Menschen dort nicht gut geht, dass es an Pflegepersonal mangelt und deswegen auch an Beschäftigungsmöglichkeiten und Umgangsmöglichkeiten für diese Menschen, die dort ihren Lebensabend verbringen. Aber damit in einem Spiel konfrontiert zu werden, ist eben doch sehr ungewöhnlich und das hat mir ganz gut gefallen.
Ja, allgemein. Also das Spiel scheut nicht davor zurück, durchaus auch recht ernste Themen aufzugreifen. Ne? Auch sowas wie Autonomie über Leben und Tod, selbstverständlich Themen wie Einsamkeit, ja, oder auch Schuldbewältigung und so weiter. Also, und das macht es eigentlich relativ gut, finde ich. Also es hat durchaus Fingerspitzengefühl dabei.
Mir ist das übrigens teilweise sehr nahe gegangen, und zwar überraschend nahe. Wir haben ja vorhin schon thematisiert, dass wir beide nicht mit dieser Ernsthaftigkeit gerechnet haben. Und mich hat das so sehr überrumpelt, dass ich am Anfang wirklich mitgenommen war. Mich hat vor allem die Geschichte von Stephanie sehr überrascht und ja, emotional berührt, die als junge Frau an Krebs gestorben ist und nicht weiß, dass sie tot ist. Man begegnet ihr beim Speeddating für Geister, sie hat aber die Situation noch nicht recht wahrgenommen und man muss sie damit konfrontieren, dass sie nicht mehr lebt und sie dabei unterstützen, einen neuen Weg für sich zu finden. Und sie ist so fragil dabei und weiß überhaupt nicht, was sie tun soll, verzweifelt völlig. Davon, ja, wurde ich ziemlich mitgenommen. Das kann man echt nicht anders sagen. Wie ging es dir denn dabei?
Also Steph war auch der erste Geist, wo ich gedacht habe, so, das war jetzt eine gute Geschichte. Die ist in dem ersten Raum mit dabei und da ist noch dieser Footballspieler und dann noch die ehemalige Casino-Mitarbeiterin, die von ihren Verbrecherbossen umgebracht wurde. Und das war so, die beiden anderen Geschichten waren so, ja, also nett und so. Und das war tatsächlich das, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, so, fand es nicht wirklich unmittelbar so richtig bewegend oder so, aber es war schon was, wo ich mir gedacht habe, auch, das haben sie echt nett gemacht.
Ja, welche emotionale Durchschlagskraft diese Szenen haben, hängt natürlich von einem selbst ab. Ich bin halt sehr empfindlich, was sowas betrifft und fühle oft übertrieben mit, wenn Charaktere einigermaßen überzeugend und gut geschrieben sind und tragische Geschichten aufweisen, dann bin ich schnell zu überzeugen und werde sehr schnell traurig. Ich würde aber dem Spiel auch wirklich attestieren, dass es das ganz geschickt tut. Das wird nicht jeden Menschen gleichermaßen beeinflussen oder beeinträchtigen, aber grundsätzlich ist da Potenzial vorhanden.
Ja, und was ich halt einfach schön finde, ist dieser Ansatz, dass es vor allem so ein bisschen darum geht, dass du in die Rolle eines emotionalen Helfers gesteckt wirst. Also wenn man es so möchte, es ist relativ, finde ich, relativ deutlich signalisiert vom Spiel, dass es seine Intention ist, dass du eben jeweils unterstützend handeln sollst, anhand dessen, was es dir überhaupt an Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich habe dann hinterher in einem zweiten Durchgang nochmal geguckt, um was ich ausloten kann. Wie eklig kann ich denn zu diesen Geistern sein? Also wenn ich jetzt es wirklich auch darauf anlege, dass die am Schluss sagen so, nee, du, wir sehen uns besser nie wieder. Und das ist in begrenztem Umfang möglich. Man kann jedes dieser Dates platzen lassen. Ich glaube, es gibt sogar Achievements dafür.
Eins, ja. Genau.
Aber es ist erstens, wie gesagt, man muss schon eher vorsätzlich drauf zusteuern und zum Zweiten ist es auch echt unbefriedigend. Es ist nicht so wie in anderen Spielen, wo es dann unterhaltsam sein kann, auch ein Arschloch zu sein, sondern weil das Spiel durchaus relativ feinfühlige Schicksale erzählt, sitzt man immer so ein bisschen da und denkt sich so, boah, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Da ist dann zum Beispiel Kyo. Kyo ist ja so ein kleines, ängstliches Geistchen, das auch so zusammengekauert in so Embryonalstellung in der Luft schwebt vor dir.
Und es begrüßt dich mit den Worten, oh, ein Geist!
Ja, genau. Und dann so, oh ja, stimmt, richtig, ja, tut mir leid, ich gewöhne mich noch ein. Und hat so große Glubschaugen. Wenn die reden, hat jeder Geist so seinen eigenen Soundeffekt, der klingt wie aus einem, keine Ahnung, alten C64-Prozessor rausgequält, ja. Und das ist halt, der Geist hat halt auch noch so ein etwas niedliches Sprechstimmchen, wenn man so möchte. Das ist keine wirkliche Stimme, die man hört. Das ist keine Sprachausgabe, sondern nur so Geräusche, die diese Texteinblendungen begleiten. Und das alles zusammen war so, dass ich dann da saß, dachte, das kann man dann, nein, da kann ich jetzt nicht gemeint so sein, das arme kleine Ding.
Das ging mir genauso. Das Spiel macht es schon sehr bewusst möglichst schwer, fies zu sein. Zum einen durch diese sehr eigentlich netten und auch emotional instabilen Charaktere, denen man nichts Böses möchte. Zum anderen auch durch die Antwortmöglichkeiten, die manchmal etwas ruppiger sind als andere, aber nie wirklich, wirklich fies. Das heißt, wenn man also wirklich einen bösen Charakter spielen möchte, dann hat man die Möglichkeit fast gar nicht. Mir ist nur einmal passiert, dass ich einen Charakter vergrätzt habe, dessen Date dann auch nicht mehr zur Verfügung stand, nämlich Riley, der Footballer. Dem habe ich einfach unverblümt gesagt, dass ich nicht auf Football stehe. Und das reichte schon, um ihn davon zu treiben.
Ja, das stimmt.
Also in seinem Fall war es ein bisschen einfacher, aber bei den anderen Charakteren muss man schon sehr desinteressiert, sehr unterkühlt auftreten, damit die ihr Interesse verlieren.
Ja. Und auch da ist es halt super eindeutig. Also es gibt ihn und es gibt noch einen anderen Charakter, der möchte dich so ein bisschen anstiften, was Illegales mit ihm zu machen. Und
Leon, ja, der Hai.
Genau. Ja, war mir nicht mal sicher, ob es soll ein Hai oder so ein Geier sein, aber auf jeden Fall, der wirkt halt super zwielichtig. Und es gibt zwar die Option, dass du genauso drauf reagierst und die dann schon relativ früh auch sagen kannst, weiß ja nicht, Kumpel, vielleicht lieber nicht. Aber es ist halt so offensichtlich, dass das Thema ist und dass es kein anderes Thema gibt, auf das du ausweichen könntest. Also entweder du willst diese Geschichte hören oder du kannst ihn sozusagen beiseite wischen. Aber das war's halt. Also da ist das Spiel dann in einer sehr, sehr, sehr engen Bahn. Und du kannst im Grunde genommen nur entscheiden, dass du genau diese eine Geschichte quasi gar nicht spielen willst.
Dieser Verlauf auf Schienen wird übrigens besonders deutlich, wenn man dann die Dates spielt. Denn ich habe es ausgetestet. Egal, was man sagt, man wird doch immer wieder zu den gleichen Dialogfortsetzungen hingeführt. Es gibt dann so kleinere Abschweifungen, je nachdem, was man sagt, aber die Geschichte, die sich entspinnt, ist doch immer die gleiche und die Charaktere sagen letztendlich auch immer das Gleiche. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil man so das Gefühl bekommt, dass man kaum Einfluss auf das Geschehen hat.
Ja, das ist halt so das ewige Problem der interaktiven Erzählung, insbesondere wenn man sie halt mehrfach spielt, dann fallen sehr schnell sozusagen diese ganzen Tricks auseinander und man blickt auf das nackte Korsett und das ist halt in diesem Falle auch noch wirklich sehr, sehr eng geschnürt. Also auch, man kann Unterhaltungen häufig noch retten an Punkten, wo du das Gefühl hast, so schlecht wie die Unterhaltung bisher gelaufen ist, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass man dir am Schluss nochmal anbietet, man könnte sich doch nach dem Speeddating nochmal treffen. Da gibt es diesen einen Geist, der sieht aus wie so ein junges Mädchen mit so Punkerklamotten. Und da ist die erste Runde total katastrophal abgelaufen. Und dann kommt sie zur zweiten Runde wieder. Und es ging dann aber trotzdem noch so aus, dass sie gesagt hat, so, ja, man könnte sich ja nochmal treffen. Ich gedacht habe so, nee. Also wie ich die Kurve noch gekriegt habe, weiß ich nicht.
Wobei es da sogar ein bisschen Sinn ergibt, denn sie ist halt, oder diese Person wird geschlechtlich nicht genau vorgestellt, aber die Figur ist auf jeden Fall die Punk-Göre der Gruppe und steht drauf, wenn man nicht unbedingt immer zustimmt, wenn man so ein bisschen rotziger auftritt. Insofern ist es da sogar halbwegs passend, bei anderen Charakteren aber deutlich weniger.
Ja, das Spiel hat auch in der Hinsicht übrigens, wenn ich mich nicht täusche, sogar geschlechterneutrale Sprache. Ne? Es gibt einige Geister, die werden als they adressiert.
Genau, zum Beispiel Drea, diese Punk-Figur, wird als geschlechtsunspezifisch vorgestellt, eben auch auf der sprachlichen Ebene.
Ja, also sieht man auch nicht so häufig. Wahrscheinlich auch, weil es thematisch vielleicht in Spielen bislang noch nicht so häufig vorkommt und so. Ich habe am Anfang noch, muss gestehen, am Anfang habe ich gedacht so, sind da mehrere? Ach so, nein, Moment, das ist das geschlechterneutrale Pronomen.
Das ist aber, meine ich, der eine Fall. Bei den anderen Figuren ist es schon relativ deutlich bedingt auch durch ihre Namen. Also die Figuren heißen dann zum Beispiel Riley, Stephanie, Leon oder auch Spooky Peter. Und bei all diesen Figuren ist dann schon ziemlich klar, welches Geschlecht sie als Menschen hatten.
Ja, und ich glaube aber, bei denen ist dann auch ein He und ein She zu lesen, oder?
Genau.
Und ich glaube zum Beispiel, Kayo ist, glaube ich, auch als they adressiert, wenn ich mich nicht täusche.
Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf, aber tatsächlich wird die Figur nicht so weit vorgestellt, dass man Rückschlüsse auf das Geschlecht und größere Rückschlüsse auf das Vorleben ziehen könnte.
Genau. Ja, und das, wie gesagt, so, also unterm Strich, da, um uns mal so Richtung Wertschätzung zu wenden, da bin ich echt total zwiegespalten. Also das Spiel kostet aktuell so um die 6 Euro, also 5,70 Euro oder 5,69 Euro, wenn man es ganz genau nimmt, auf Steam. Ist auch nur für Steam bislang erschienen, also beziehungsweise nur für PC und Mac bislang erschienen. Es gibt es auch auf itch.io, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist richtig.
Genau. Und das ist jetzt, erstens ist es natürlich so günstig, dass ich normalerweise jetzt sagen würde, so boah, ja, ne, ich habe hier im Podcast ja die André Peschke Fuck-It-Grenze etabliert, die ungefähr bei 5 Euro liegt. So ab der, das ist so die Grenze, ab der man Spiele einfach kaufen kann, nur weil man irgendeine Prämisse oder sonst irgendwas interessant findet oder sich das einfach mal anschauen will und sich sagt so, naja, fuck it, ne, 5 Euro. Und das Spiel ist aber so klein und so kompakt und so kurz, dass ich fast geneigt bin zu sagen, so ja, aber 5 Euro ist schon eigentlich der richtige Preis. Also teurer sollte das eigentlich auch gar nicht sein. Und das heißt, ich komme jetzt mit dieser Grenzziehung so ein bisschen durcheinander. Ah, Nina.
Das Spiel war übrigens mal teurer. Der Preis wurde vor kurzem nochmal gesenkt. Ursprünglich kostete das Ganze ungefähr 10 Dollar. Liegt jetzt bei 7 Dollar, beziehungsweise, wie du sagst, knappen 6 Euro. Und bei $10 hätte selbst ich gesagt, oder dem entsprechenden Europreis, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
Genau, ja.
Also persönlich ist meine Herangehensweise, ich zahle lieber für gute Ideen als für Polish. Das heißt, wenn eine kreative Idee hinter einem Spiel steckt und die einigermaßen gut ausgeführt ist, ist mir das schon einiges an Geld wert. Aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, wie viel man dann in dieser Welt, die gezeichnet wird, erlebt. Und was jetzt hier in dem Spiel angeboten wird, ist schön. Es gibt auch ein paar sehr schöne Details, die noch erwähnenswert werden. Nämlich wären, dass diese Geisterwelt zumindest sporadisch etwas deutlicher gezeichnet wird. Es gibt da zum Beispiel eine, finde ich, sehr schöne Sequenz. Da geht man im Park spazieren mit einem Geist und sieht in der Ferne einen anderen Geist, der auf einer Parkbank sitzt und diese Brotkrumen-Streubewegung macht, ohne aber tatsächlich Brotkrumen zu verstreuen. Und Geistergänse nähern sich dem an und tun so, als würden sie die Krumen, die nicht existieren, auch verzehren. Also das verdeutlicht, wie ich finde, sehr schön, wie diese Geisterwelt beschaffen ist, dass die meisten Geister doch ihrem üblichen Tagewerk noch nachgehen, obwohl dieses Tagewerk ja keinen wirklichen Nutzen mehr hat.
Ja, diese Übersprungshandlung.
Viele sind sehr einsam, viele wissen nicht recht, wohin mit sich. Die Grenzen zwischen toten und lebenden Welt verschwimmen auch ab und zu. Also das sind schöne erzählerische Details, die das Spiel nochmal interessanter machen.
Ja, sind aber auch Details drin, die mich dann wieder so ein bisschen danach sehnen lassen, dass das weiter ausgeführt würde. Es hat einige sehr schöne Sachen, zum Beispiel fährt man einmal auch mit so einem Geisterbus. Und der Fahrer ist dann so ein Stück eines fragmentierten Geistes, ja. Und diese Stückchen, diese Wisps, die sind halt gerade so ein bisschen doof, ja, aber klug genug, dass man sie für simple Arbeiten anscheinend trainieren kann, wie eben Busfahrer zu sein, offensichtlich. Und das ist so eine Andeutung einer Lore, wenn man so möchte, für diese Geisterwelt, dieser Hintergrundgeschichte, wo ich gedacht habe, so, das hätte alles interessant und faszinierend sein können, aber man kriegt halt nur wirklich winzigste Häppchen dazu angeboten.
Ja, das Gleiche gilt auch für die Themenräume, die ja zunächst groß angekündigt werden, namentlich und auch in ihrer Beschreibung. Aber bei der Beschreibung bleibt es dann, ne? Wir haben ja schon die Grafik angerissen. Es ist alles sehr, sehr schlicht. Die Geister selbst sind sehr abstrakt dargestellt, sind einfache Comicfiguren mit schwarzen Konturen auf weißem Grund. Und die Hintergründe sind einfach nur Farbflächen. Man sieht also keine Details der einzelnen Räume. Das, was vorher beschrieben wird, wird eigentlich dann gar nicht dargestellt. Das fand ich ein bisschen schade, weil es der Atmosphäre abträglich ist.
Ja, wobei die Beschreibungstexte wiederum recht gelungen sind. Also auch vom Handwerk her, wie das geschrieben ist. Ab und zu hat es echt, finde ich, so Highlights. Also zum Beispiel auch bei diesem Geisterbus, da heißt es am Schluss, ist es nicht nötig, ein Ticket zu lösen. Alle haben den Preis schon bezahlt.
Das ist eine schöne
super Satz, ja, das ist toll. Ja. Aber auch da, das ist halt so, zwischendrin habe ich so, blitzt es mal auf und man denkt sich so, da sitzt schon ein Autor, der sein Handwerk versteht. Auch bei einigen Beschreibungen, gibt's so, ich bringe es leider nicht mehr zusammen, aber die Beschreibung von so einer düsteren Nebenstraße, die echt super gelungen ist und auch halt so in wenigen Worten ein total starkes Bild zeichnet. Es ist auch ein ehemaliger Autor von BioWare, beziehungsweise der ist dort als Editor gelistet. Es kann also sein, dass er Texte auch vor allem redigiert und abgenommen hat. Weiß nicht so genau, was der Mensch dort getan hat. Aber das ist halt so, der Vollständigkeit halber, Ben Gelinas heißt der gute Mann. Und man merkt schon, also derjenige, der das geschrieben hat, ist schon echt gut, aber ist halt, ne, zu häufig zu früh auf die Bremse getreten.
Da war das Korsett des Indie-Titels beziehungsweise Mangel der Ressourcen vermutlich das Problem. Man merkt halt diese Ambitionen und man merkt wirklich deutlich, dass der Autor vor an großen Titeln wie Dragon Age und Mass Effect mitgewirkt hat, in welcher Form auch immer, das ist ja nicht ganz klar. Aber vermutlich fehlten einfach die Möglichkeiten, das weiter auszuschmücken. Man muss halt sagen, wir haben diesen festen Rahmen, wir wollen ein Spiel machen, das dauert 2 bis 3 Stunden Maximum, mehr können wir gerade nicht leisten. Und diese Einschränkungen haben dann leider dazu geführt, dass die eigentlich vorhandene Kreativität und Fingerfertigkeit des Autors sehr stark beschnitten wurde.
Ja, so ist zumindest anzunehmen. Also ich vermute, die Reduktion ist auch gewollt zu einem gewissen Grade. Aber also wie gesagt, für mich, ich saß hinterher eher so ein bisschen auf dem Trocknen und habe gedacht, so, ja, nicht ganz über die Latte gekommen. Also Nina, was machen wir mit dem Ding? Wertschätze doch mal los. Würdest du das zu dem Preis, für den es jetzt zu haben ist, den Menschen empfehlen wollen?
Ich würde es trotzdem empfehlen, allerdings vor allem Leuten, die nicht diesen Podcast gehört haben und bereits weggespoilert wurden. Denn das Spiel funktioniert wirklich am besten, wenn man blind reingeht. Wenn man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, dann ist die Überraschung alleine den Preis schon wert. Aber auch andere, die uns jetzt freundlicherweise zugehört haben, können sehr gerne mal reinschauen. Denn weiterhin bleibe ich dabei, dass die Prämisse sehr interessant ist, dass einzelne Charaktere sehr interessant sind und die Denkanstöße, die das Spiel bisweilen bietet, auch sehr schön sind.
Ja, ich würde es, glaube ich, tatsächlich nochmal zu einem Sale-Preis nur empfehlen wollen, weil ich fand es unterm Strich interessant und dachte so zwischendrin immer mal so, ach, das ist ja ganz cool und ganz clever gemacht, aber das ist halt echt so ein, kann man mal reinschauen, insbesondere wenn einem die Prämisse durchaus interessiert, Spiel. Das heißt also, ich würde halt tatsächlich noch warten, bis es halt wirklich in so einem Bereich angekommen ist, wo alles egal ist. Ja. Also, keine Ahnung. Je nachdem, wo das bei dem Einzelnen liegen mag. So viel Abstrich muss sein, hätte ich gesagt. Aber ansonsten ist es schon nett gewesen. Es ist ein nettes kleines Ding und ich fand es interessant als so ein Fingerzeig, mit wie wenig doch relativ viel erreichbar ist. Und das ist durchaus lobenswert, ja.
Und genau deshalb würde ich sagen, dass das Spiel seinen jetzigen Preis sehr wohl wert ist.
Legitim, absolut legitim. In diesem Sinne hätte ich gesagt, das wäre es mit unserer Wertschätzung zu Speeddating for Ghosts und dann darfst du die Damen und Herren noch verabschieden, Nina.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, es war mir ein Fest. Ich hoffe, wir konnten euch für das Spiel zumindest interessieren, euch etwas vorstellen, das ihr bis dato noch nicht kanntet. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.